Herzlich willkommen, lieber Andreas. So schön, dich zu sehen hier beim Kongress.
Ja, ebenfalls, hallo Claudia.
Wir müssen, glaube ich, zugeben und erzählen, dass wir uns schon eine ganze Weile kennen und herzlich gerne miteinander arbeiten. Wir haben uns auf einer
Oh ja,
Fortbildung getroffen
genau.
und haben spannende Projekte.
Yes.
Und jetzt habe ich gedacht, Menschenskind, eigentlich beim Thema Liebe und Beziehung, wenn ich da den Andreas nicht mal frage, dann fehlt was für dieses Mal unbedingt. Denn wir beide wissen, in Beziehungen geht nicht immer alles glatt. Ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute darüber nachgedacht, dass, glaube ich, mal gelesen zu haben, dass die meisten Tötungsdelikte Beziehungsthemen sind.
Spannend,
Spannend, ne?
glaube ich.
Ja, schon heftig.
Ja.
Und ja, umso wichtiger, dass wir beide reden, weil, das müsst ihr wissen, der Andreas ist Experte für Deeskalation. Erzähl mal, was tust du?
Genau. Ich war ja erst etwas irritiert, als du mich angefragt hast, zum Thema Liebe zu besprechen, weil ich mich da nicht als Experte bezeichnen würde. Ich konnte nicht so viel mitreden, ich habe es relativ schön. Ich bin seit 22 Jahren in der gleichen Beziehung. Aber ich bin Wegefinder und Brückenbauer. Ich versuche Menschen zueinander zu bringen und auch zu sich selbst, wo es im Konflikt im Regelfall das größere Thema ist, zu erkennen, um was geht es mir eigentlich. Und ich mache Konflikte in und außerhalb der Komfortzone, also von einfach nur, wie kläre ich das im Gespräch, bis hin zum Thema Gewalt, bin viel in Krankenhäusern unterwegs, zum Thema Deeskalation, Konfliktmanagement, auch wenn es mal richtig hässlich wird. War 5 Jahre im Sicherheitsdienst, habe das live erleben dürfen. Und das ist so mein täglich Brot, eben Menschen zu versuchen zu erklären, wie Konflikte gängern,
Ja.
wie sie entstehen und vor allen Dingen, was bei mir selber los ist. Und im 1:1-Coaching Menschen einfach in die Klarheit zu bringen, was ist eigentlich daran genau mein Hauptproblem?
Ja. Super, super spannend. Und ihr kennt es vielleicht auch. Menschen triggern euch in eurem Umfeld. Und dann kommt diese Wut oder was auch immer oder die Verletzung hoch und schon haben wir einen fetten Konflikt, manchmal sogar ohne, dass das Gegenüber das mitbekommt. Das gibt's auch. Und dann fangen die Probleme an. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie entsteht so ein Konflikt grundsätzlich?
Also entweder beginnt er einfach nur, indem wir sachlich auf verschiedenen Ebenen stehen und da keinen Nenner finden. Was du aber weitaus häufiger, glaube ich, Thema ist, ist das, was du gerade angesprochen hast, das ist das Triggern. Und ich finde es immer so wichtig zu verstehen, hinter der Wut. Wut ist kein Grundgefühl. Und ich hoffe, die Menschen, die dir folgen, können meinem Dialekt einigermaßen folgen.
Wir können sonst kleine Untertitel einblenden.
Ich versuche mein Bayerisch, soweit es geht, irgendwie im Griff zu
Ich
behalten.
krieg das auch hin.
Unter Wut können 3 Gefühle stehen. Das ist die Trauer, es ist die Angst und vor allen Dingen die Hilflosigkeit. Und jetzt sind es 3 Gefühle, die machen relativ langsam, die machen starr. Und was die Psyche jetzt macht, die gibt jetzt Wut drüber. Also ich fühle mich hilflos oder traurig oder ängstlich. Jetzt komme ich nicht ins Tun. Aber wenn ich da Wut drüber lege, Wut ist wieder ein Gefühl, das bringt mich ins Handeln. Da kann ich was machen damit. Und darum wird die Wut im Regelfall erzeugt, wenn eins von den Grundgefühlen da ist, dann können wir auf den Schnips ein- und ausmachen. Weil du kannst mit deinem Pubertier zu Hause diskutieren oder mit dem Partner, kannst dich anbrüllen und kaum ruft der Chef an, ist plötzlich so, ja, Oh, morgen brauchst du jemand. Ja, kann ich machen. Okay, ciao. Und dann geht's wieder los.
Spannend, das ist mir so noch nie aufgefallen.
Also die Wut wird unbewusst produziert, damit wir häufig zum Ziel kommen. Aber drunter liegen die 3 Gefühle und das ist so wichtig zum Verstehen, weil man mit dem Menschen, der uns gegenüber ist, Dr. Gudrun Reinschmidt hat mir da so ein schönes Bild gegeben. Du stehst an deinem Lebensfluss mit einem anderen Menschen und in bestimmten Situationen, dann haben wir einen Trigger und das heißt, wir machen eine gemeinsame Erfahrung und unser Unterbewusstes prüft in der Vergangenheit immer, ob schon eine ähnliche Situation war.
Mhm.
Und spannend sind die Situationen, die da so ein Ringerl rundum haben, so einen Kreis, das ist eine Emotion.
Mhm. Ja, nachvollziehbar.
Und das Beispiel, das ich immer gebe, um es besser zu verdeutlichen, ist Prüfungsangst. Ich stehe vor einer Gruppe, bin 35 Jahre, kann eigentlich alles und trotzdem kriege ich schweißnasse Hände und kriege Herzklopfen. Und das Unterbewusstsein geht auf die Suche und sieht, ah, dritte Klasse, Versprecher.
Ja.
Alle Kinder lachen, auch der Lehrer lacht, das Kind fühlt Scham.
Grauenvoll.
Unser Unterbewusstsein möchte uns immer schützen, damit es nicht passiert. Wenn wir nur daran denken, die Prüfung zu machen, kriegen wir das Gefühl in genau den Moment reingespült.
Ja.
Weil das Unterbewusstsein sagt, ey, Alter, das ist eine scheiß Idee, mach das nicht.
Mhm.
So, und das haben wir häufig auch, wenn mit Menschen im Kontakt sind, die triggern irgendwas an. Das heißt, ich fühle mich irgendwie meinem Kollegen gegenüber hilflos.
Mhm.
Ich habe es dem schon dreimal erklärt, wie er es tun soll und egal wie oft ich es noch erkläre, er macht es einfach nicht. So, und häufig kommen dann die ehemaligen Verhaltensweisen auch hoch.
Mhm.
Das heißt, wenn ich früher schon gelernt habe, wenn ich Rambazamba mache, wenn ich auf die Pauke haue, dann komme ich weiter im Leben.
Mhm.
Bei anderen ist das für Kinder aber sehr stark unterdrückt worden. Die haben sie immer anpassen müssen. Und das sind dann Menschen, die dann eher in sich wütend sind. Das ist das, was du gesagt hast. Manchmal kriegt das andere gar nicht mit.
Ja.
Dass gerade Konflikt ist, die sind dann eher so also passiv-aggressiv oder komplett in sich zurückgezogen, machen das Thema dann mit sich selbst aus.
Was auch nicht gesund ist.
Genau. Aber wichtig ist zu verstehen, dass das Gegenüber nur der Spiegel ist für Themen, die aus der Vergangenheit noch nicht geklärt sind. Das ist ja das, was wir zum Teil beide im Coaching machen. Und da Dinge aus der Vergangenheit auflösen oder auch in der Psychologie. Weil du machst mich nicht wütend.
Mhm.
Es ist meine Wut. Als Erwachsener muss ich die Verantwortung für meine Gefühle komplett selbst übernehmen, damit ich wirklich in der Selbstverantwortung bin.
Ja, absolut.
Ich konnte aber mitteilen, dass das, was du tust, mich wütend macht.
Mhm.
Also ich konnte dir sagen, wie das, was dein Verhalten ist, wie es auf mich wirkt.
Mhm.
Aber das ist
sollte ich das mitteilen?
Ja.
Ja?
Also spätestens, wenn es um das Thema Beziehung geht, es ist hilfreich zu sagen, du Claudia, wenn du das und das machst, dann fühle ich mich nicht gesehen. Oder Claudia, ich fühle mich komplett hilflos, weil ich nicht weiß, wie ich es dir noch erklären soll, dass ich von dir brauche, dass du Rücksicht auf mich nimmst.
Mhm.
Und das ist ja so ein Punkt, der für mich in der ganzen Persönlichkeitsentwicklung immer kurz kommt.
Mhm. Ja.
Weil es ist immer, Chaka, geh deinen Weg.
Mhm. Ja,
und sorgt schwierig dafür, dass alles so ist, wie du das willst.
Mhm.
Es sagt aber keiner mit, dass das dann ein sehr einsames Leben mit sich bringt.
Ja.
Weil Beziehung funktioniert nicht. Also zumindest nicht, wenn es gesund ist.
Nee,
Narzisst und Helfersyndrom funktioniert.
Das funktioniert, ja klar. Aber eine gesunde Beziehung
immer was er möchte.
Ja, genau. Es gibt einfach, ja, verschiedene Meinungen, es gibt Konflikte und das ist ja auch total okay, aber wenn ich das merke, ist schon mal gut, ne? Wenn ich es merke, kann ich wahrscheinlich auch deeskalieren, oder?
Genau, also als allererst sollte ich verstehen, was bei mir los ist. Hm. Da ist die Buchempfehlung immer so der Klassiker, Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, um mal zu verstehen, was in mir überhaupt los ist.
Ja.
Und dann brauche ich aber auch die Bereitschaft, meinem Gegenüber mitzuteilen, was gerade bei mir los ist.
Hm.
Weil nur wenn du verstehst, dass es mir mit deinem Verhalten nicht gut geht und wir eine gute Beziehung haben, bist bereit, es zu ändern. Weil ansonsten machst du einfach nur dein Ding und es passiert so häufig, dass das gar nicht aus einer bösen Absicht raus passiert.
Ja.
Also ich spreche zum Beispiel fließend sarkastisch. Und ich kann selbst und mein Freundeskreis, die können gut damit umgehen, aber es kann sein, dass wenn ich das so mache, aber da denke ich nicht drüber nach, dass das Menschen verletzt. Aber das ist ja nicht meine Intention, meine Absicht. Und darum brauche ich das jemand oder brauche ich das, dass jemand sagt, du Andreas, wenn du so mit mir sprichst, ich bin da sensibel, das verletzt mich. Und wenn wir jetzt eine gute Beziehung haben, dann lasse ich das natürlich und sage, mein, tut mir leid, Claudia, das wollte ich überhaupt nicht, das habe ich gar nicht am Schirm gehabt. Aber ohne dass du mir deine Gefühle sagst, ohne dass du dich öffnest, kann ich nicht auf dich zugehen, weil mir ja in dem Moment gar nicht bewusst ist, dass das passiert.
Total klar. Im privaten Kontext total klar. Aber was mache ich im beruflichen Kontext, wenn ich sag mal jetzt per Sie bin, ne, und entweder einen Mitarbeiter vor mir stehen habe oder einen Vorgesetzten? Wie gehe ich dann damit um? Kann ich dann auch sagen, mein lieber Herr XY, ich fühle mich jetzt gerade verletzt?
Ich habe ein Lieblingswort, das ist irritiert.
Wundervoll. Ja.
Das passt nämlich für alle Gefühle und je nachdem, wie die Vertrauensverhältnis ist. Also bin ich in einer Firma, wo ein sehr großes Vertrauen herrscht, dann könnte es auch sein, dass ich mich so weit öffnen kann und sagen, das hat mich verletzt.
Ja.
Wenn das aber jemand ist, der jetzt nicht meine absolute Lieblingskollegin oder Kollege ist und ich möchte mich nicht so verletzlich zeigen, würde ich sagen, du Claudia, du hast es gestern in der Besprechung so zu mir gesagt. Ich weiß nicht genau, wie du das gemeint hast und das hat mich so ein bisschen irritiert. Darum wollte ich nochmal nachfragen, wie du das gemeint hast.
Großartig. Ja, wunderbar.
Und dieses Nachfragen, das ist ja schon Widerstand.
Ja.
Also, ich
Klar.
mache ja im Coaching ganz viel das Thema Abgrenzung. Und wer sensibel ist, wer sehr empathisch ist, der tut sich schwer, eine ganz klare Grenze zu ziehen. Das
Klar.
ist so, den Punkt, den lasse ich jetzt nicht sitzen. Klar, den lasse ich nicht so stehen. Das ist für die oft schwierig. Aber zu sagen, das verstehe ich jetzt gerade nicht, das irritiert mich gerade, wie genau meinen Sie das?
Ja.
Das ist schon mal so ein kleiner Widerstand.
Super. Ja.
Und gerade für diese subtilen Bemerkungen.
Ja.
Ja, klar, der ist klar, dass das von dir kommt. Die Aussage irritiert mich gerade. Wie genau meinst du das?
Ja, mega.
Und das ist zum Thema Deeskalation. Meins ist immer die Fragestellung. Also ich versuche im Konflikt selbst, wenn es geht, maximal 20% Gesprächszeit zu haben, weil alles, was ich sage, weiß ich schon. Und versuche viel Fragen zu stellen. Erstens bringt mir das sowieso immer Zeit zum Nachdenken, wenn ich nicht so schlagfertig
Ja,
bin.
ja.
Und ich verstehe so ein bisschen mehr, wie tickt der andere. Weil manchmal höre ich auch Dinge raus, die der
Der
andere gar
vielleicht
nicht
gar nicht
gemeint
gesagt
hat.
hat. Ja.
Und darum ist für mich immer wichtig die Klärung von der Aussage. Und da ist so die Frage immer, wie genau meinst du das?
Zauberwort oder Zaubersatz. Super. Wie ist es denn, du hast vorhin erzählt, ja, dein täglich Brot oder nicht dein täglich Brot, aber ein Großteil deiner Arbeit findet auch noch im Krankenhaus statt. Dort gibst du Trainings zum Thema Deeskalation. Und du hast es vorhin angedeutet, da geht es ja dann auch mal deftiger zur Sache, ne? Da fallen Beleidigungen oder es geht ja um Patienten-Pflegepersonal-Beziehungen häufig, richtig?
Genau.
Was kann man da machen, wenn es so richtig zur Sache geht, wenn man angepöbelt, beleidigt wird?
Schlussendlich wieder das zu verstehen, weil in dem Moment passiert das andere gerade vor der gegenüberliegenden Seite.
Ja.
Weil jetzt bin ich der, der sagt, Wartezeit in der Notaufnahme ist 4 Stunden. Patient fühlt sich hilflos, hat einen Trigger und bringt das alte Verhalten hoch. Also für mich ist immer ganz wichtig, einfach das Verständnis zu haben, warum es beim anderen so ist. Aber auch dann im Gespräch zu sagen, stopp, ich möchte nicht, dass Sie so mit mir sprechen. Und im Zweifelsfall das Gespräch dann auch einfach beenden. Also wenn jetzt so jemanden kommt, bei uns ist das Thema häufig eher Alkohol, wo auch die Gewaltrate steigt. Und wenn da jemand hochaggressiv ist und mich als Wichser oder wo es auch immer bezeichnet ist, sind ja nur die netten Wörter, dann sage ich, glaube, so können wir nicht zusammen, dann drehe ich mich um und gehe und dann probiere ich es in 10 Minuten wieder.
Großartig. Also einfach nicht zurückpöbeln, sondern einfach rausgehen aus dem Konflikt letztendlich.
Genau. Also ich mache ja das Thema auch in der freien Wirtschaft mit Führungskräften.
Ja, genau.
Da wird die Sprache meistens nicht gar so derb, aber
Wollte ich gerade sagen, da wird es nicht so heftig.
das Prinzip dahinter ist trotzdem das Gleiche. Eine Provokation ist ja immer Spielangebot.
Ja,
Aber
schön, schönes Bild.
ich muss ja nicht alles nehmen, was mir angeboten wird.
Genau, du musst nicht Ping-Pong spielen mit deinem Gegenüber, ne? Du kannst den Ball auch ins Leere laufen lassen.
Danke fürs Angebot, aber möchte ich gerne ablehnen.
Genau.
Weil jemand mit der Provokation will er ja genau das.
Ja, genau.
Und da hilft mir dann mein Ego, das ansonsten öfters mal im Weg steht, aber ich denke mir dann immer, ne, den Gefallen tue ich dir nicht.
Ja, aber das hilft, ne? Weil es
Und dann
wegführt von dieser Idee, boah, der hat mich jetzt unglaublich verletzt und ich fühle mich nicht gut dabei. Das ist so ein bisschen so, ne, ich bin die Aktive, ich sage, dein Spielchen spiele ich nicht mit und das lässt mich natürlich sofort besser fühlen auch, oder?
Der andere sieht mich ja auch nicht. Also ich bin ja in einer bestimmten Rolle,
Ja.
aber wer ich als Mensch bin, erkennt der Patient um 2 Uhr morgens in der Notaufnahme nicht. Und ich stelle mir immer das vor, egal ob im Sicherheitsdienst, da lernt man ja jedes Wochenende neue Wörter, oder auch auf der Intensivstation, wie die Beleidigungen immer nur an Kittel oder an die Uniform gehen, aber nicht an mich dahinter als Mensch,
Ja.
weil mich kennt er nicht.
Nee, definitiv nicht.
Und er kann mich ja nicht, er kann mich nicht persönlich beleidigen, ich kann die Beleidigung aber persönlich nehmen. Aber wenn ich für mich die absolute Sicherheit habe, dass ich jetzt in dem Moment alles richtig mache, dann kann ich sagen, ich finde es sehr schade, dass Sie es so sehen. Ich würde gern mit Ihnen und jetzt versuche ich Gemeinsamkeit zu finden. Den Nachtdienst gut rumbringe und meine Frage an Sie ist, was brauchen Sie von mir dafür?
Sehr, sehr schön.
Aber alles hat Grenzen. Das Gegenüber muss eine Grundbereitschaft mit sich bringen, das eigene Verhalten zu ändern und eine Lösung zu finden. Weil wenn das Thema von jemand ist, einfach nur seinen Frust abzuladen, dann kann ich auch verbal machen, was ich möchte. Und das ist auch wichtig für die Menschen vor euch, die sich so viel reflektieren. Reflektiere dich das erste Mal, hätte ich was besser machen können. Wenn ein Nein kommt, reflektiere dich nochmal ein zweites Mal. Und wenn dann ein Nein kommt, dann ist tatsächlich theoretisch auch mal möglich, dass es am anderen liegt.
Lass uns das ist wunderbar. Lass uns das mal bitte konkret durchspielen. Wenn man so einen Konflikt zu Hause hat, da kommt der, ich sag jetzt mal, der eine oder der andere oder die andere, egal, der Mensch kommt nach Hause und lässt seinen Frust ab. Und du spürst, wenn du reflektiert bist, der meint nicht mit mich, sondern der hat einfach Frust. So, wie kann man das, wie kommt man da raus?
Im Regelfall wieder, indem ich eine Frage stelle, zum sagen, du, was ist denn gerade überhaupt bei dir los? Also wichtig ist ja in einer, um jetzt wieder in dem Privatkontext zurückzukommen, irgend so gemeinsame Werte, Grundlage braucht man.
Schon.
Und man kann über alles streiten, solange nur gegenseitiger Respekt da ist.
Ja.
Ab dem Zeitpunkt, wo ich merke, dass mein Beziehungspartner oder Partnerin keinen Respekt mehr hat, wäre mein Ziel, nicht mehr dauerhaft Energie darin zu verwenden, wie ich die Gespräche führe, sondern zu überlegen, ob man die Beziehung gut tut.
Großartig, absolut,
Aber
ja.
wenn jemand einfach nur schimpft und alles scheiße und dann nerven ja Kleinigkeiten, weil dann ist der Geschirrspüler noch nicht eingeräumt, dann wird plötzlich alles zum Problem. Und dann zu fragen, was brauchst du gerade eigentlich? Häufig fühlt man sich nur so angegriffen, weil man sich den ganzen Tag den Arsch aufgerissen hat und alles gemacht hat, außer den Geschirrspüler einzuräumen.
Ja.
Und im Zweifelsfall muss ich dann eine Ansage machen, zum sagen, hey, jetzt ist mal gut, ich habe hier 2 Kinder zu Hause. Wenn du glaubst, du kannst es so gut, dann mach das. Und wenn es dich stört, dann räum ein, aber lass mich jetzt in Ruhe. Also im Zweifelsfall muss ich dann einmal Kontra geben und meine Perspektive schildern.
Ja.
um den anderen zu zeigen, was da gerade auch bei mir los war.
Kann natürlich dann in echten Disput führen, oder? Könnte. Aber jetzt greift wieder Regel Nummer zwei. Dann, wenn das nicht respektiert wird, dann darfst du dich natürlich fragen,
ja,
ob es diese Beziehung wert ist, dass du ja dir so viel Mühe gibst zur Deeskalation. Ja.
Ja. Und da brauche ich dann wieder meine Werte zu wissen, wie weit möchte ich auf einen anderen zugehen.
Ja.
Aber hilfreich ist der Satz oder einmal einfach nur zu sagen, du hast das Gefühl, dir geht es gerade nicht gut.
Ja.
Was ist los?
Ja, absolut.
Weil häufig merkt man es selbst nicht.
Mhm.
Und dann ist es hilfreich, wenn das von außen einmal jemand anspricht.
Mhm.
Und ich habe das auch schon gehabt, besonders im Berufskontext mit meinen Patienten, wenn ich es angesprochen habe und gesagt habe, ich sehe, ihnen geht es überhaupt nicht gut, gell? Dass die plötzlich von hochaggressiv, wo es begonnen haben, dann plötzlich die volle Trauer zeigen
ja,
und nicht in Tränen ausbrechen, dann bin ich nämlich beim Grundgefühl.
Ja, ganz genau.
Und auch zu Hause dann einfach zu sagen, du, ich habe das Gefühl, dir geht es gerade nicht los. Für mich, du wirkst gestresst auf mich. Was ist denn eigentlich los bei dir?
Ja.
Also auch die Provokation einfach einmal ignorieren. Und mal nachfragen. Ich sage nicht, du bist gestresst, das wäre der Richterspruch, dann hätte ich die Wahrheit.
Ja, sondern ich nehme dich wahr als...
Sondern genau, ich habe den Eindruck, dass auf mich wirkst du so, ich nehme dich wahr, je nachdem, wie die eigene Sprache wieder ist,
ja,
damit sie jemand öffnen kann.
Ja.
Und wenn sich dann aber jemand nicht öffnet, dann kann ich nur klar formulieren, was ich gerne hätte oder nicht hätte.
Ja. Ja, und du hast es gerade gesagt, das hat natürlich auch deutlich mit den eigenen Werten auch zu tun, ne? Wie weit lebe ich vielleicht in einer Beziehung, wo es ständig knallt, wirklich noch meine Werte? Sind das meine Werte? Wenn meine Werte beispielsweise jetzt Harmonie und Familie oder Unabhängigkeit und Respekt sind, keine Ahnung, dann passt es vielleicht tatsächlich nicht mehr. Und insofern, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, ist so eine Bestandsaufnahme der eigenen Werte etwas super, super Hilfreiches. Und du hast da auch was ganz Nettes für uns vorbereitet.
Genau. Alle, die möchten, kriegen gerne von mir kostenlos ein Wertecoaching über E-Mail. Also mir bitte die Werte nicht schicken, sondern es ist für euch selbst. Es gibt Menschen, die sagen, es ist mit das Grätzigste, was ich in meinem Leben bisher getan habe. Ab dem zweiten Tag weiß man meistens, was ich meine. Weil wir arbeiten damit. Und nach 4 Tagen hat jeder von euch wirklich die Sicherheit, zu wissen, wo sind meine 5 wichtigsten Werte und vor allen Dingen in welcher Reihenfolge.
Oh, ganz wichtig.
Und was dachte ich vorher, wo es mir wichtig ist und stelle nach 4 Tagen fest, oh, das ist gar nicht so. Und jemand, der bei mir die Coach-Ausbildung gemacht hat, hat auch gesagt, Andreas, das war so grätzig, weil ich habe immer alles auf Erfolg ausgerichtet.
Mhm.
Ich habe am zweiten Tag schon gemerkt, wie der Erfolg nach unten geht. Und zum Schluss war der Erfolg an 4. oder 5. Stelle. Aber das bringt dann so viel Klarheit, weil ich weiß, ich muss nicht schauen, noch mehr Kohle zu machen, sondern ich brauche jetzt für mich mehr Entspannung oder was auch immer.
Genau.
Und darum mache auch ich alle... Ja, tatsächlich spätestens jetzt über die Jahre eine komplette Bestandsaufnahme, was meine aktuellen Werte sind, eher jetzt
so wichtig,
weil sie die tatsächlich sehr häufig ändern. Und gerade wenn jemand voll Persönlichkeitsentwicklung macht, hat er nicht mehr die gleichen Werte wie früher.
Ja, logisch. Was sind deine aktuellen Werte, lieber Andreas?
Familie, Ehrlichkeit, das ist immer mit dabei. Persönliches Wachstum, Fitness und Natur.
Das kam jetzt sehr aus der Pistole geschossen und das so sollte es auch sein, ne? So safe muss das sein, damit ihr auch wirklich sehen könnt, lebe ich diese Werte auch, ne? Lebe ich die wirklich? Ach, wunderbar.
Und ich kann nicht sagen, mir ist körperliche Fitness so ein hoher Wert und gehe aber nicht einmal eine halbe Stunde spazieren in der Woche.
Ja, genau, genau.
Weil das ist dann das, dann lebe ich in der Traumwelt, dann baue ich mal eine Fantasie auf.
Ja, und das zehrt auch, ne? Das ist wie ein offener Loop, also als hätten wir eine App ständig im Hintergrund laufen, zieht uns das Energie, wenn wir unsere Werte nicht leben. Absolut.
Ja,
ja schön. Spannend. Ach Mensch, wir beide könnten, glaube ich, noch eine ganze Weile weiter plaudern über Eskalation, Deeskalation, gute Beziehungen und Werte und die Innenschau und die Trigger. Aber ich glaube, wir sollten unsere Leute nicht überfordern, sondern an dieser Stelle vielleicht tatsächlich Schluss machen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen und mitgeschrieben. Da war ganz, ganz viel wertvoller Inhalt wirklich drin. Ich danke dir sehr, lieber Andreas, dass du das heute mit uns geteilt hast. Das macht nochmal so, glaube ich, den Horizont auf für Beziehungen und Eskalation und Deeskalation und Konfliktmanagement in Beziehungen.
Sehr, sehr gerne. Und so ein Punkt, den ich zum Schluss einfach nochmal hervorheben möchte, ist dieses, wie geht es mir damit? Und es braucht jede Beziehung. Ich brauche die Offenheit, mich verletzbar zu machen. Ohne Verletzbarkeit gibt es keine tiefe Beziehung. Ich muss sagen, wenn mich was verletzt. Ansonsten baue ich nur meine Schutzmauern auf. Ich lasse niemanden ran. Und genau die Schutzmauer, die mich eigentlich schützen sollte, die führt dazu, dass mein Gegenüber merkt, nee, ich komme über die Mauer nicht drüber. Dann versemmel ich wieder eine Beziehung. Ich mache meine Schutzmauer noch höher und dann komme ich in so eine Spirale. Und darum ist wichtig zu sagen, hey, ich bin da sensibel oder ich habe mit dem Punkt schlechte Erfahrungen gemacht. Da wünsche ich mir von dir eine Rücksichtnahme. Und wenn dann nur jemand ist, gegenüber ist, der dann sagt, ja, stell dir nicht so an oder zier dir nicht, dann ist die Frage, ist das so mein Lebenskonzept für die nächsten 30, 40? Und darum, wenn es so ein Nugget aus der letzten halben Stunde gibt, dann wäre es der tatsächlich, trau dich, dich zu öffnen, zu sagen, wie Dinge auf dich wirken. Und im Zweifelsfall mit irritiert, dann muss ich noch nicht zu so viel von mir verraten.
Ein wunderbares Wort.
Und dann kommt man langsam ins Gespräch. Bei mir auf der Webseite andreasrieder.de sind da oben bei den Videos, sind nochmal die 6G der Gesprächsführung. Da ist nochmal die Blaupause für so ein komplettes Gespräch, wie ich es mache mit meinen 6 Punkten.
Sehr toll. Vielen, vielen Dank. Du hörst es vielleicht, bei uns geht gerade die Welt unter. Es hagelt gegen die Scheibe wie verrückt. Aber trotzdem möchte ich dich noch fragen, hast du ein Lebensmotto oder ein Lieblingszitat, was du gerne noch mit uns teilen möchtest?
Boah. Also was beruflich sehr eigentlich mein Motto ist, es gibt keinen Kredit für die Vergangenheit. Es interessiert niemanden, wer du vor 2 Jahren warst. Und privat, ja, tatsächlich eher das bayerische Scheiß dir nichts, dann feit dir nichts.
Kannst du es mal bitte übersetzen?
Mach dir nicht zu viele Sorgen, dann kann dir nicht zu viel passieren. 80% aller Ängste, die wir uns ausmalen, finden niemals statt. Und für mich ist im Coaching häufig die Frage so wichtig, und was, wenn es doch möglich wäre? Und das ist so mein Lebensmotto, lieber mal machen und scheitern. Aber dann kann ich es für mich abschließen, weil ich habe es gemacht. Und dann weiß ich, okay, das ist nicht.
Definitiv.
Aber für mich ist nichts schlimmer, als immer diesen nagenden Gedanken zu haben, und was, wenn es doch geklappt hätte.
Ja, das ist.
Und der raubt mir so viel Energie, und drum lieber Arschbombe in den Fettnapf. Aber ich habe es probiert. War früher nicht so. Ich war immer sehr, sehr ängstlich. Also bei mir hat eigenes Coaching sehr viel verändert. Und mittlerweile probiere ich einfach aus, versuche die Spielregeln des Lebens zu testen, wo es geht nicht. Sammle dadurch Erfahrungen, und mit denen kann man ja andere Menschen wieder weiterhelfen.
Wunderbar, das merke ich mir. Arschbaum in den Fettnapf finde ich ganz großartig. In diesem Sinne, mein Lieber, ich danke dir sehr, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, alles Liebe und freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Dankeschön dir auch und allen, die zuschauen, und
Bis
einen
dann.
schönen Kongress mit der lieben Claudia. Ciao,
Ah,
ciao.
danke schön. Ciao.